Ich bin ziemlich sicher, alle von uns kennen das Gefühl, dass etwas anders kommt, als denkt. Vielleicht sind jetzt gerade die Ferien, die hinter uns liegen. Vielleicht denkst du im Nachhinein, ja, es war etwas anders gewesen, als denkt, als geplant. Manchmal schaut man auch auf seinen Job. Vielleicht hast du einen neuen Job angefangen vor kurzem und denkt, ja, es ist schon etwas anders, als ursprünglich denkt. Gewiss kann es auch passieren, dass sie ihre Ehe anschauen und denken, ja, also eigentlich war das mal anders gedacht, als ich geheiratet habe, vor wie auch immer, wie viele Jahren. Beziehungen können anders sein, als man gedacht hat. Ich finde, so älter sein, Vater sein, ist sehr oft anders, als ich gedacht habe. Und vielleicht schaust du auf dein ganze bisherige Leben zurück und denkst, okay, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Das anders als denkt, glaube ich, passiert uns auch bei unserem Glauben. Bei dem Glauben an Jesus und auch bei dieser Person von Jesus selber. Jesus ist also das Zentrum des christlichen Glaubens. Und Christen sagen manchmal so, ja, dass sie eigentlich schon wissen, was Jesus gesagt und gemacht hat. Oder wir meinten, dass wir wissen, was Gott oder was Jesus gesagt hat. Und dann sagen wir manchmal auch so Sachen wie, ja, wir wollen so werden wie Jesus. Oder tun, was Jesus da hat. Sagen wir da in der Lenzkirche manchmal auch. Das ist ein Ziel. Und dann gibt es aber so Stellen, und ich war ein bisschen nervös gewesen die Woche vor dieser Predigt. Ich dachte, es kommen vielleicht auch ein bisschen viele Leute und so, weil es die Segnung ist. Und der Text, den wir heute zusammen anschauen, ist jetzt nicht so die Lieblingsstelle wahrscheinlich oder die Lieblingsworte, wo man hingeht, wenn man so etwas Ermutigendes von Jesus hören will. Wir meinen oft, ja, Jesus ist doch der gewesen, der über Nächstenliebe und Barmherzigkeit geredet hat. Und der kommt es manchmal ein bisschen anders, als denkt. Und Jesus ist manchmal eben auch ein bisschen anders, als wir gedacht haben. Heute eben, in dieser Szene, steht er neben, unter anderem neben einem Opferkasten im Tempel. Also das wäre, wie ich jetzt dort hinten bei der Tür würde stehen, bei dem Geldding, oder? Säule. Und Jesus steht dort und beobachtet, wie viel Geld es dort Leute reintun. Darum werde ich heute nach dem Gottesdienst dort hinten stehen und ganz genau her schauen, was ihr reintun. Und nächsten Sonntag werde ich dann wahrscheinlich allein da sein. Ist auch, also gut, lassen wir das. Aber eben, einfach mal so ein bisschen zum Gespüren geben, das ist jetzt nicht unbedingt eine Stelle, die wir eben jedes Mal gerne lesen von Jesus. Wie gesagt, wir schließen die Predigtreihen ab über das 12. Kapitel von Markus und das ist jetzt einfach die Stelle, die kommt, darum müssen wir uns damit beschäftigen. In dem ganzen 12. Kapitel ist Jesus eigentlich immer im Tempel unterwegs gewesen. Und er ist von verschiedensten Leuten direkt angegangen worden mit Fragen, mit Herausforderungen. Man hat ihm politische Fragen gestellt, religiöse Fragen. Und das Ziel war immer, dass Jesus etwas sagt, damit man ihn verurteilen kann. Und letzte Woche hat Raffi in einer sehr guten Predigt, wenn ihr sie nicht gesehen habt, müsst ihr sie unbedingt noch nachschauen von unserem YouTube-Kanal, hat er aufgezeigt, dass sie mit der letzten Frage kommen, sozusagen mit der wichtigsten. Mit der Frage, ja, was ist denn das wichtigste Gebot, Jesus? So, das ist so eine Million Frage. Und Jesus antwortet mit zwei Geboten aus dem Alten Testament. Er sagt, wir sollen Gott lieben mit allem, was wir haben. Und unseren Nächsten wie uns selber. Und spannend ist, was es nachher heisst in dem Text bei Markus. Es kommt der Vers 34, wo es heisst, von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Jesus hat so weise und so brillant geantwortet, dass sich niemand mehr getraut hat, Fragen zu stellen. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um. Jetzt ist es Jesus, der Fragen stellt. Und wenn Jesus Fragen stellt, wenn Jesus anfängt zu predigen, dann wird es meistens herausfordernd für uns. Und da werden wir uns ein bisschen anschauen. Und der Abschnitt, den wir gehört haben jetzt in der Lesung von der Karin, der sieht auf den ersten Blick so aus, wie wenn es so verschiedene Geschichten, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ich werde euch heute aufzeigen, dass die sehr wohl etwas miteinander zu tun haben, dass der Markus die sehr wohl extra zusammen da hat, weil all die kleinen Geschichten eben den wichtigen Punkt zeigen, dass Jesus anders war, als denkt. Und auch anders war, als die Erwartung an ihn. Und das Erste, was eben auffällt, ist, dass Jesus anders denkt, wenn es um das Thema vom Messias geht. Ich lese nochmal den ersten Vers. Da heißt es, als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? Typisch Jesus. Jesus stellt eine Frage und man liest sie erst und denkt, das ist ein bisschen verwirrend. Ich komme eigentlich gar nicht so ganz draus, was er sagt. Das ist voll okay. Die Sache ist nämlich, Jesus hat durch die Sachen, die er gemacht hat, jetzt gerade in diesen letzten Kapiteln, vor allem Kapitel 11, hat er symbolisch den Tempel gereinigt. Und mit dem hat er eigentlich die ganz grosse Frage in den Raum gestellt. Oder alle Leute haben sich das gefragt. Jesus, wer bist du eigentlich? Oder was gibt dir eigentlich das Recht? Was gibt dir die Autorität, so zu handeln, wie du handelst? Das ist die grosse Frage in Kapitel 11 und 12 von Markus. Und Jesus fängt jetzt an, direkt über die Frage zu reden, ob er eigentlich der lang erwartete Messias ist. Es hat eine lange Geschichte gegeben in der jüdischen Bibel, wo man erwartet hat, dass ein Messias, und Messias heisst im Hebräischen eigentlich einfach Gesalbte oder eben König, und man hat erwartet, dass ein neuer König würde kommen und der wäre ähnlich wie der König David. Viele kennen König David aus dem Alten Testament. Das war der grösste, der wichtigste König. Und es hat ganz viele Verheißungen gegeben, bei den Propheten, aber auch in den Psalmen, dass man gesagt hat, es kommt einmal einer wie der König David. Ein neuer König, ein Messias, ein Retter. Das war die Erwartung. Und die Leute haben mit dieser Vorstellung verbunden, neuer König, das bedeutet Krieg, das bedeutet endlich Befreiung, das bedeutet endlich die Unterdrückung von Rom wird zu Ende gehen. Das war so ein bisschen der Gedankengang gewesen, wo die Leute verbunden haben mit diesem Messias. Und Jesus fordert jetzt aber die Sicht raus, eben anders als denkt. Er fordert die Sicht raus, er sagt dann weiter, David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt. Der Herr sprach zu meinem Herrn, das ist ein Zitat aus Psalm 110, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Und jetzt kannst du die Folie stehen lassen, gell? Weil wir müssen dann noch mal kurz drauf schauen. Wie gesagt, Jesus zitiert da vom Psalm 110. Und Psalm 110 ist interessanterweise der Abschnitt aus dem Alten Testament, der im Neuen Testament am öftesten zitiert wird. Das ist so für alle Nerds unter uns, also die zwei, die das interessieren. Jetzt, da hat es einen Satz, wo es heisst, der Herr sprach zu meinem Herrn. Wir denken so auf Deutsch, was ist das für ein Satz? Wir verstehen es nur, wenn wir das Hebräische dahinter verstehen. Eigentlich heisst es dort ursprünglich der Name von Gott, Yahweh, und der wird halt im Deutsch mit Herr übersetzt. Also Yahweh sprach zu meinem Adonai, zu meinem Herrn. Und eigentlich in dem Psalm geht es darum, dass Gott redet zu seinem Messias, zu seinem Gesandten. Also Gott, Yahweh, redet zu seinem Gesandten. Und jetzt, wie gesagt, man ist davon ausgegangen, dass der Messias aus dieser Linie von David kommen, ein neuer König wäre. Jetzt ist es aber ein bisschen unlogisch, das ist das Argument von Jesus, dass der König einem Nachfolger von ihm, der ja eigentlich immer tiefer gestellt ist, gerade in diesen Kulturen, den würde als Herr bezeichnen, weil der wäre ja dann drüber gestellt. Versteht ihr? Logik. Das ist jüdische Logik, aber für uns nicht immer ganz nachvollziehbar. Aber der David würde doch nicht einem Nachfolger von ihm Herr sagen, der eigentlich über ihn gestellt ist. Das ist das Argument von Jesus. Und das ist ein bisschen rätselhaft, ich gebe es zu, aber Jesus deutet mit dem an, was in selber Zeit absolut undenkbar war, nämlich Jesus zeigt auf, dass der Messias, also er, gleichzeitig ein Nachkomme von David ist, aus dieser Reihe der Könige, und gleichzeitig aber über dem David steht, also die Verkörperung von Yahweh, von Gott selber, wird sein. Und das war für die Juden damals ein völlig undenkbarer Gedanke gewesen. Und darum bringt Jesus da auch ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen als Rätsel, damit die Leute ein bisschen überlegen müssen. Also Jesus sagt, er ist nicht nur der versprochene Messias, der versprochene König, sondern er ist auch Gott selber, der Mensch wird und mitten unter den Menschen lebt. Der, den David als Herr bezeichnet hat. Und später haben dann ganz viele von den ersten Christen, die Jünger, der Paulus und so weiter, haben eben diesen Text genommen von Psalm 110, um zu zeigen, wie Jesus über sich selber gedacht hat. Dass Jesus sich selber als Messias, aber eben als ein anders denkte oder ein Messias, der anders ist als denkt, gesehen hat. Also, was heisst das? Die Leute haben damals eine Vorstellung gehabt, Erwartungen an Messias. Sie haben gehofft, dass er das Volk befreit, dass er sie von der Unterdrückung frei machen würde. Und die Frage ist vielleicht auch an uns, was haben wir für Erwartungen an Messias? Was haben wir für Erwartungen an Jesus? Was haben wir für Erwartungen an Gott, wenn wir dann an Gott glauben? Ich beobachte so ein bisschen, dass wir in einer Zeit leben, wo auch gerade der Glauben an Jesus fest so ein bisschen zu einer Selbstoptimierungsgeschichte wird, oder? Wir haben unsere Pläne, so sollte unser Leben aussehen, so wollen wir es dann haben, so wollen wir mal sein. Und jetzt packen wir Jesus noch darauf auf, dass er uns hilft und befähigt, dass es dann so rauskommt, wie wir es uns vorstellen. Aber verstehen, dann machen wir Jesus eigentlich zu unserem Diener. Weil er muss das erfüllen, was wir gerne hätten. Und in der Zeit von Jesus war es ganz ähnlich. Die Juden hatten eine Vorstellung, was der Messias machen müsste. Sie wollten eigentlich Jesus vor ihren Wagen spannen. Aber Jesus macht deutlich, er ist anders als denkt. Und die Frage an uns heute ist immer noch, geht es darum, dass Jesus mir dient, mir hilft, meine Pläne erfüllt? Oder wäre es echt auch so, dass ich bereit wäre, mein Leben für Jesus hinzugeben? Dass ich bereit wäre, ihm zu dienen? Ist Jesus Herr über unser Leben oder ist er der Diener in unserem Leben? Und diese Frage, glaube ich, ist wichtig. Und die Frage ist gut, wenn wir sie uns überlegen. Jesus hat aber dann noch weiter geredet, das war nicht alles. Er hat, hat nicht nur über den Messias geredet, sondern hat auch über die Wichtigen geredet. Also die, die wirklich wichtig sind in der Welt. Das sind dann die nächsten Verse. Dort sagt er, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch. Da ist jetzt heute eben nicht, also die Schriftgelehrten fehlen jetzt gerade in diesem Bereich und da in der ersten Reihe. Und jetzt kommt es, also und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Zum Glück ist niemand von uns Schriftgelehrten, also fein raus, alle. Aber was Jesus da sagt, ist schon recht happig. Er sagt, die Schriftgelehrten sind mehr interessiert an ihrem äußeren Schein, an der Fassade, wie sie daherkommen, als an dem, was wirklich an Substanz in ihnen drin ist. Er sagt, die Leute haben Einfluss, aber sie nutzen es nicht, um für andere gut zu tun, sondern sie nutzen es, damit sie gut dastehen, damit sie beliebt sind, damit sie Geld bekommen. Jesus sagt, die sind nur interessiert an einem dicken Portemonnaie. Sie wollen schöne Kleider, dass sie gut aussehen. Sie wollen, dass die Leute sie ehrfurchtsvoll grüssen und auf Insta möglichst viele Follower haben. Und alles wird so mit einer aufgesetzten Frömmigkeit übertüncht. Und es ist schon interessant, Jesus hat immer die schärfste Kritik an denen geäussert, die eigentlich so ausgesehen haben, wie wenn sie sehr religiös und gläubig wären. Durchs Band. Ja, und das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Weil der Einzige da innen wahrscheinlich, der so einem Schriftgelehrten ähnlich kommt, der Raffi ist jetzt eben nicht da, bin ich. Der Andi hat eben gar nicht so Theologie studiert, und ist auch fein raus. Eben. Die, die heute noch so diesen Schriftgelehrten gleichen, sind eigentlich so Pfarrer wie ich. Und Jesus warnt Menschen vor Leuten wie mir. das ist schon, da geht man schon nach. Macht mir schon ein bisschen nachdenklich. Darum ist es immer schwierig, wenn ich irgendjemandem begegne und sage, was machst du so? Ja, ich arbeite in einer Non-Profit-Organisation. So, wo Kirche heisst. Ja. Und, aber das ist schon so, ich muss mich selber immer fragen, warum mache ich das, was ich da mache? Warum predige ich am Sonntag da? Einfach, weil ich Freude habe, dass so viele Leute mir zulassen. Das ist schon schön. Aber vielleicht sind es nächsten Sonntag nicht mehr so viele, aber schauen wir mal. Oder geht es mir darum, dass möglichst viele Leute auf YouTube meine Predigten schauen? Das sind schon Fragen, wo man sich immer wieder überlegen muss. Was sind meine Absichten? Und eins, was ich hier lehre von Jesus, ist, im Reich Gottes sind Pfarrer nicht die Wichtigsten. Dazu kommt aber noch, dass heutzutage ja Pfarrer sowieso keine wichtigen Leute mehr sind, oder? Die wirklich Wichtigen in unserer Gesellschaft, das sind Politiker, Wirtschaftskapitäne, die Schönen, die Reichen, die mit den vielen Buchstaben vor oder nach dem Namen. Das sind doch die Wichtigen in unserer Zeit. Aber Jesus macht auf schockierende Art und Weise deutlich, dass es im Reich Gottes ganz anders sind. Dort zählen wirklich, die wirklich Wichtigen im Reich Gottes, macht er deutlich, sind zum Beispiel so Leute wie die arme Witwe, die dann später noch vorkommt. Er sagt, das sind die wirklich wichtigen Leute im Reich Gottes. Und Witwen ist sozusagen diametral gegenüber den Schriftgelehrten. Ich meine, die Witwen, das sind die, die viel Armut, viel Tragik, viel Not erlebt haben. Das ist das komplette Gegenteil von den wirklich wichtigen Leuten in seiner Zeit gewesen. Und er sagt, das sind die Wichtigen. Später sagt er Folgendes über die Witwe im Tempel. Er sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Jesus stellt die Witwe als ein Beispiel an für alle anderen. Jesus warnt vor den Menschen an der Spitze von unserer Zeit. Jesus warnt vor den Leuten, die heutzutage die wirklich Wichtigen sind. Und er sagt, dass seine Nachfolger sich nicht an den scheinbar Wichtigen von unserer Zeit orientieren sollen, sondern an den Schwachen von unserer Zeit. Und das ist schon eine recht herausfordernde Botschaft. Jesus sucht nicht primär, die hat er schon gerne, verstehe mich nicht falsch, er hat auch die Reichen und die Schönen und die Wichtigen in unserer Zeit lieb. Aber er sucht nicht primär die, sondern er sucht insbesondere die sich schwach fühlen, die das Gefühl haben, sie haben das Leben nicht auf der Reihe, die das Gefühl haben, sie haben vielleicht versagt. Die sucht Jesus in seinem Reich. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie ist das so bei uns, so in unserer christlichen Bubble? Ich höre immer wieder Christen, die sagen, oh, es wäre so schön, so wünschenswert, weißt, wenn eine richtig bekannte Sportlerin oder ein richtig berühmter Sänger würde sich zu Jesus bekehren und das öffentlich machen auf Insta, dann würden doch alle anfangen, die sich für Jesus interessieren. Gerade die junge Generation, dann würde doch etwas passieren. Wenn ich diese Worte von Jesus lese, bin ich nicht ganz so sicher, ob Jesus die Ansicht teilt. Ich glaube, es ist nämlich so, dass Jesus unseren Reichtum, unsere Bekanntheit, unsere Follower auf Insta, unser Geld, unsere was auch immer, nicht wirklich braucht, um sein Reich zu bauen. Er braucht nicht unbedingt die Reichen, die Angesehenen, die Schönen, sondern er braucht Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für ihn. Das ist das Kriterium für Jesus. Und da spielt es gar nicht so eine Rolle, wie wir da stehen oder wie bekannt oder wie schön oder wie reich dass wir sind. Also Jesus stellt schon auf den Kopf, was wir über die Wichtigen denken. Und es fordert uns heraus, wenn wir uns eher zu den Wichtigen orientieren, wollen wir eher so werden, wie die schönen, reichen angesehen in dieser Welt? Oder orientieren wir uns eher zu den Schwachen, zu den Witwen von dieser Welt? Bei Jesus ist es anders als denkt. Die Wichtigen sind andere. Und dann kommt noch der dritte Punkt, dann redet er noch über Grosszügigkeit und jetzt kommt eben die Geschichte, die Szene mit dieser Witwe. Da geht es noch um das Thema der Grosszügigkeit. Jesus stellt jetzt tatsächlich die Frau in den Mittelpunkt. Die ist wirklich herrlich, die Szene. Ich meine, stellt euch das vor. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens. Also ich hockte dahinter. Oh nein, dass ich Jesus bin, verstehe mich nicht falsch, gell? Aber so ähnlich oder irgendjemand von euch. Es sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Also das hat er gesehen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Das sind die 2 kleinsten Münzli, die man hatte. Also wenn jemand 2 Fäuferli dort hineinrühren. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte so, jetzt kommt, ich will euch etwas sagen. Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Wörtlich, sie hat ihr ganzes Leben gegeben, heisst es dort. Also Jesus hat kein Problem, zuzuschauen, was die Leute für Geld in Opferkasten tun. Und dann sagt er etwas über Grosszügigkeit, da hat er ganz viel reingepackt in die kurzen Verse, wo die Sicht auf Grosszügigkeit vielleicht nochmal ein bisschen auf den Kopf stellt, nochmal ein bisschen anders ist als denkt. Und ich werde euch einfach 3 Gedanken mitgeben zu dem riesigen Thema von Grosszügigkeit. Wenn ihr euch das notieren wollt, dürft ihr das gerne machen, ich habe es hier aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, ein Weg, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ist das grosszügige Spenden von Geld. Letzte Woche hat der Raffi eben geredet in dieser Predigt über das wichtigste Gebot. Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und das klingt ja manchmal schön, aber das kann manchmal auch ein bisschen schwammig sein. Aber da ist jetzt ein handfester Weg, wie wir Gott können lieben. Und zwar mit dem grosszügigen Geben, Spenden von Geld. Und ich weiss, das ist immer ein heikler Punkt, wenn man das in einer Freikirche sagt und von vorn und so weiter. Weil ja, das stimmt, als Freikirche leben wir von Spenden. Wir haben keine Steuergelder wie andere Kirchen. Und ich sage es einfach mal so, wenn du in dieser Kirche ein- und ausgehst, wenn du profitierst von den Predigten, wenn du profitierst von dem Programm, wenn du profitierst von dem, was da passiert, von dem Gebäude zum Beispiel, dann laden wir dich ein, das auch zu zeigen, deine Dankbarkeit zu zeigen, indem du auch Geld gibst. Ich sage es einfach mal so. Wie viel überlasse ich dir und dem Heiligen Geist? Aber natürlich gibt es auch haufenweise gute Orte, wo du dein Geld sonst hergeben kannst. Lieber, du gibst dein Geld irgendwo her, weil du denkst, die Lenzkirche ist nicht so vertrauenserweckend, als dass du das als Vorwand nimmst, kein Geld zu geben. Weil mein Punkt ist nicht Geld in die Lenzkirche, sondern mein Punkt ist, unser Umgang mit Geld ist ein wichtiger Weg, um Gott unsere Liebe zu zeigen. Und wenn du dich fragst, wie macht man das praktisch, Gott zu lieben? Ein Weg ist, was machst du mit deinem Geld? Das ist das Erste zum Thema Grosszügigkeit. Das Zweite, Grosszügigkeit, das ist der zweite Punkt, zeigt sich nicht so sehr an dem, was wir geben, sondern an dem, was wir behalten. Das Faszinierende bei dieser Witwe, also wenn Jesus stellt sie an als ein Beispiel für Grosszügigkeit, aber nicht, weil sie viel gibt. Der Betrag ist nicht entscheidend. Es kann sogar sein, dass jemand viel Geld gibt, auf den ersten Blick, aber eigentlich sehr geizig ist, weil er so viel Geld hat und es zurückbehaltet. Die arme Witwe gibt alles und manchmal sind die wenig geben, grosszügiger als die viel geben, weil sie eben weniger haben. Und ich glaube, das ist das, was Jesus darauf hinweisen will. Grosszügigkeit zeigt sich nicht an dem, was wir geben, sondern an dem, was wir zurückbehalten. Und ich glaube, ein kapitaler Fehler, den wir meistens machen, ist, dass wir denken, wenn ich dann mal viel Geld habe, dann gebe ich auch mehr. Aber die Realität ist, Freunde, dass die Reichen meistens prozentual weniger geben als die Armen. Weil wer viel Geld hat, tut sich auch schwer, viel Geld zu geben. Und darum ist es eine gute Sache, wenn man schon jung anfängt, sich das anzugewöhnen, Geld weiterzugeben. Ich weiss noch, ich habe lange nicht viel Geld verdient. Hey, ich bin Kante gegangen und dann war ich Student und so. Ich habe lange kein Geld gehabt. Ich habe von meinen Eltern gelebt, ich gebe es zu, Ferienjöppelis und so. Aber ich habe trotzdem schon von Teenie an angefangen, immer den Zehnten zu geben von dem, was ich als Taschengeld bekommen habe. Das war am Anfang nicht viel, ein paar Fränkli. Aber ich glaube, es hilft, wenn man den Zehnten einfach gibt als Übung, später können auch grosszügiger zu werden, weil es so wie eine Grundübung ist. Und das Letzte noch in diesem Zusammenhang, ich glaube, Gott belohnt unsere Opfer von der Grosszügigkeit. Die Witwe gibt deutlich mehr als der Zehnte. wie auch immer Jesus das gewusst hat. Aber Jesus hat es gewusst, dass sie fast alles gegeben hat. Und die Frau hat ein grosses Opfer gebracht. Und Jesus stellt sie als Vorbild an. Und ich glaube, manchmal braucht es in unserem Leben, dass wir mehr geben als der Zehnte. Dass wir auch mal ein Opfer geben. Etwas, das über das ausgeht, was wir sonst geben. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, ich habe das selber schon oft erlebt in meinem Leben, dass Gott das ehrt und dass er das belohnt, wenn wir grosszügig und aufopferungsvoll Geld geben. Ich erzähle das Beispiel. Es wird im Himmel keine Belohnung geben für mich, weil ich es euch schon erzählt habe, aber ja, so what. Genau. Ich war Student und schon befreundet mit meiner jetzigen Frau. Wir haben noch in Lenzburg gewohnt und wir haben das Kirche dort neu bauen, ein neues Gebäude. Und wir haben dort gesammelt als Kirche und ich habe wirklich alles gegeben, was ich kann. Es ist nicht so viel, aber gleich ein paar tausend Franken. Und meine Frau so ziemlich auch. Also wir haben dann nicht mehr so viel gehabt, wir wollten eigentlich noch heiraten und so, aber und wir haben das Geld alles gegeben, weil wir gedacht haben, das sind unsere zwei Münzli, die wir geben. Und es war nicht sehr beeindruckend gewesen, im Gegensatz zu den Millionen, die man gebraucht hat für den Bau. Und trotzdem, ich glaube, und heute, versteht ihr, heute stehe ich da, darf in so einem Gebäude Pastor sein, in so einer Kirche, mit solchen coolen Leuten. Freunde, das ist für mich eine Belohnung von Gott. Für welchen Mal bereit war, meine zwei Münzli zu geben. Und das, damals war das keine grosse Sache für das Gesamte. Aber Gott hat, glaube ich, aus dem etwas Grosses gemacht und hat mich auf eine Art belohnt, wie ich es nie erwartet hätte. Ich habe nicht einfach viel Geld zurückbekommen, sondern ich darf an so einem Ort wie hier jetzt arbeiten. Also die zwei Münzli, wo wir manchmal eingeladen sind zum Geben, zum ein Opfer geben, es muss auch nicht immer nur Geld sein. Das kann auch unsere Zeit sein, das kann unsere Karriere sein, das kann vielleicht ein Traum sein, den wir haben. Aber ich bin überzeugt, dass Gott das belohnt, wenn wir die zwei Münzli geben. Wenn wir mal bereit sind, so ein Opfer von der Grosszügigkeit zu geben. Ja, und am Schluss von Kapitel 12 merkt man so, dass Jesus vieles von dem, was er gesagt hat, auch vorbereitet für den Weg, den er selber wird gehen. Der Messias ist eben den Weg gegangen, den er davon geredet hat. Der Messias ist nicht auf die Welt gekommen. Ich hoffe, ihr seht, was das ist. Jesus ist nicht in die Welt hineingekommen. Jesus ist nicht berühmt worden, um sich selber reich zu machen. Er hat seinen Vorteil nicht genutzt, um irgendwo dann bekannt zu werden, sondern er hat seinen Vorteil genutzt, oder er hat seine Bekanntheit genutzt, um den Weg zu gehen bis ans Kreuz. Er hat seine Bekanntheit nicht für sich genutzt, sondern hat sein Leben hingegeben. Und was ich faszinierend finde, ähnlich wie die Münzli von dieser Witwe, sieht der Tod von einem einzigen Menschen im Hinblick auf alle Probleme dieser Welt doch ziemlich mager aus. So wie die zwei Münzli. Und trotzdem, wenn man es anschaut, ist das Opfer von Jesus das, was alles verändert hat. Weil Jesus nicht irgendein Messias war, sondern weil Jesus die Verkörperung vom Gott, von Israel, vom Schöpfer der ganzen Welt war, wo sein Leben hingegeben hat. Damit das Böse können überwunden werden konnte, damit Menschen können befreit werden, damit das Leben siegen konnte. Und von Jesus heisst es, mit all diesen Diskussionen drin, und ich finde das so ein schöner Vers, das heisst, die Menschen kamen in grosser Zahl und hörten Jesus gern zu. Ich meine, Jesus hat eine herausfordernde Botschaft gehabt, aber die Leute haben gern zugelassen. Es ist anziehend und gleichzeitig herausfordernd gewesen. Und ich werde euch diese Frage auch mitgeben am Schluss dieser Predigt. Bist du bereit, dein Leben Jesus hinzugeben? Bist du bereit, nicht nur irgendeinen Bereich von deinem Leben, sondern alles, alle Bereiche von deinem Leben, Jesus vielleicht neu zur Verfügung zu stellen? Da reden wir von Geld, ja, aber da reden wir auch von unserer Zeit, da reden wir von unserer Sexualität, da reden wir von unseren Beziehungen, da reden wir von unseren Lebensträumen, da reden wir von allem, was uns ausmacht, von unseren Berufsplänen. Und übrigens, wenn wir Jesus unser Leben zur Verfügung stellen, heisst das nicht, dass Jesus alles wegnimmt. Also wir müssen keine Angst haben. Sondern was Jesus macht ist, er nimmt die zwei mickrigen Münzli von unserem Leben und macht daraus etwas viel Schöneres, viel Grösseres, etwas, was wir uns nicht hätten vorstellen können. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Nicht, dass er uns alles wegnimmt, nicht, dass er uns nichts gönnt, sondern das, was wir haben, ist immer mickrig im Gegensatz zum Schöpfer der Erde. Aber er nimmt das Wenige und er macht daraus etwas ganz Wunderbares. Und ich glaube, wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, dann wird er unser Leben brauchen, auf eine Art, wie wir es uns selber nie hätten vorstellen können. Die weit über die Träume ausgehen, die wir uns vielleicht je erträumt haben. Aber die Frage ist, sind wir bereit für das? Machen wir das? Wetten wir das? Und ich werde jetzt einfach noch beten. In dieser Zeit darf die Band gerne auf die Bühne kommen. Und die Frage, wollt ihr wirklich ans Herz legen? Ist es vielleicht für dich neu dran, vielleicht zum ersten Mal, Jesus zu sagen, da ist mein Leben. Und verstehst du, ich kann dir nicht sagen, was genau wird passieren. Aber was dir kann versprechen ist, dass Jesus das wird ernst nehmen. Und dass er aus deinem Leben etwas Wunderschönes wird machen. Und darum möchte ich dich wirklich einladen für das. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu zu sagen, Jesus, da ist mein Leben. Und Jesus, da sind auch die Bereiche von meinem Leben, die ich gerne zurückhalte. Die Sachen, wo ich auch gerne selber noch Kontrolle darüber habe. Und Jesus, wir wissen nicht, was du noch willst aus unserem Leben machen. Was du noch willst aus uns als Lenzkirche machen. Aber Jesus, ich habe das Gefühl, heute ist ein Moment, wo wir das dir alles geben wollen. Wie die arme Witwe. Unser Vertrauen zum Ausdruck bringen. Jesus, nimm unser Leben. Nimm die zwei Münzli. Nimm das Wenige, das wir dir geben können. Und mach du etwas daraus, wo die Welt wird darüber staunen. Wir wollen ein Leben leben, das nicht eingeschränkt ist von unseren Möglichkeiten, sondern ein Leben führen, das von deinen Möglichkeiten geprägt ist. Und Jesus, wenn heute jemand da ist und sagt, ja, ich gebe dir mein Leben, Jesus, dann brauch du das Geschenk. Tu du die Personen, die das jetzt gebetet haben in ihrem Herz, einfach einwickeln in deine Liebe, dass sie jetzt gerade etwas spüren von dieser übernatürlichen Freude, von dem Frieden, von dieser Liebe, die du schenkst, die niemand sonst geben kann. Und Jesus, nimm du unser Leben und mach du daraus etwas Erstaunliches. Leben, die geprägt sind von Nächstenliebe, von Barmherzigkeit, von Freude und Frieden. Amen.